Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Als kleiner Bub bekam Tobias von seinem Großvater einen kleinen braunen Brustbeutel aus echtem Leder geschenkt. Mit verschwörerischer Miene sprach der Alte zu ihm: Junge, dieser kleine braune Brustbeutel aus echtem Leder soll dich ab jetzt auf all deinen Reisen begleiten. Steck alles rein, was dir wichtig ist. Nimm ihn niemals ab, dann kann dir nichts passieren. Ein Portemonnaie kann man ganz schnell klauen, aber um an den kleinen braunen Brustbeutel aus echtem Leder zu kommen, müsste man dir schon deinen fetten Hals durchschneiden. Seitdem trug Tobias seinen Personalausweis, ein paar Geldscheine und ein aus der Bravo ausgeschnittenes Samantha-Fox-Foto in seinem kleinen braunen Brustbeutel aus echtem Leder. Er wuchs zu einem temperamentvollen jungen Mann heran und besuchte oft südländische Regionen und Schwellenländer wie Spanien, Kroatien oder Thailand. Er erlebte zahlreiche heiße Sommertage, die mit der Zeit ihren Tribut zollen sollten. Durch den Schweiß und seine sich in der Sonne auflösende teigige Haut wurde der kleine braune Brustbeutel aus echtem Leder immer mehr in seinen Körper hineingezogen, bis er mit ihm verschmolz. Einmal musste Tobias sogar ein italienisches Krankenhaus aufsuchen, um den kleinen braunen Brustbeutel aus echtem Leder wieder herausoperieren zu lassen. Das hielt ihn aber nicht davon ab, den kleinen braunen Brustbeutel aus echtem Leder weiterhin zu tragen. Und diese Entscheidung sollte ihm einige Jahre später das Leben retten. Er hatte sich bei einer Wanderung durch den Schwarzwald mit seinem besten Freund Arne verlaufen. Die beiden waren völlig ausgetrocknet und am Ende ihrer Kräfte. Zum Glück war es ein sehr heißer Tag gewesen und Tobias, kleiner brauner Brustbeutel aus echtem Leder, hatte schon eine Menge Schweiß aufgesogen. Tobias legte den kleinen braunen Brustbeutel aus echtem Leder zwischen Daumen und Zeigefinger und presste sage und schreibe 0,7 Liter Eigenschweiß in eine leere Fanta-Flasche, die er am Wegesrand gefunden hatte. Gierig tranken die beiden den harzigen Saft und sammelten so Kräfte für den Heimweg. Leider wurde Tobias' bester Freund durch das Trinken des Schweißes sehr, sehr krank und verstarb einige Stunden später noch auf dem Nachhauseweg. Tobias allerdings erfreut sich bester Gesundheit und erzählt noch heute ab und zu in Talkshows von dem kleinen braunen Brustbeutel aus echtem Leder seines Großvaters.
Janni. Hallo.
Olli.
Ey.
Zweiter
Olli
Advent.
Und der Janni.
Ja, Advent.
Fest und flauschig. Zweiter Advent schon wieder. Hey, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Spotify. Hier sind Olli und Jan. Hier ist Fest und flauschig.
Ups, das geht doch schon wieder aufgestoßen, gut los. Alles heute am Anfang rauslassen.
Das komplette Weihnachtsgedeck, das Fest- und Flauschig-Gedeck, es ist alles da. Steuerunterlagen, ein frischer Kinderschokolade-Weihnachtsmann aus dem Kühlschrank, eine Cola, habe ich mir schön aufgemacht. Ich gucke nebenbei bis in die 1Live-Krone. Heute ist, sagen wir es mal direkt zu Beginn, ganz ehrlich, Donnerstagabend. Und die Stimmung könnte besser nicht sein. Olli, das Thema unserer Sendung hast du heute mitgebracht. Komm,
ich
hau raus,
gedacht,
Alter.
Also lange vorbereitet, nee, also ganz spontan. Alter und Würde ist ein Thema, was ich ganz interessant finde, weil ich, also erstmal liegt es daran, ich lese gerade ein fantastisches Buch von Benedikt Wells, vom Ende der Einsamkeit. Und da habe ich gesehen, der Typ ist 10 Jahre jünger als ich und schreibt so brillant. Das hätte ich nicht hingekriegt. Ich würde es jetzt, glaube ich, auch noch nicht hinkriegen. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das so bemerkenswert, dass der einfach mal ein Buch rausgehauen hat. Wahrscheinlich hat es auch geschrieben vor, keine Ahnung wann. Es ist fantastisch. Wirklich sehr, sehr gut. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, wenn Leute das schon hinkriegen, in so jungen Jahren so gute Sachen zu machen, so beseelte Typen. Manche reden ja so Wunderkind oder so. Keine Ahnung. Und dann habe ich noch Iris Berben kennengelernt am Wochenende, Jan. Und
nein, war mit ich habe das Foto schon gesehen bei Facebook. Du hast es gepostet, du mit
in der
einer Limo mit Iris Berben. Da muss man ganz kurz, erstmal, wie riecht sie? Sie sieht wahnsinnig toll aus, sieht aus wie 25, ist aber, glaube ich, schon weit über 80, ne?
Ja, ich kann es dir mal erzählen, das war für den Film Sing, da haben wir Synchro gemacht und Iris Berben spricht meine Großmutter, wir sprechen beide Schafe und ich hatte gar keinen Bock auf den Promotag, das wissen auch alle, dass das überhaupt nicht mein Ding ist und dann bin ich nach Köln geflogen, weil da war die Premiere am Sonntag von dem Film.
Wen hast du im Flugzeug getroffen, erzähl mal, wen hast du im Flugzeug getroffen?
Im Flugzeug habe ich Janni fucking Böhmermann getroffen.
Und wo hat der gesessen? Wo hat der gesessen, welche Reihe?
8. Reihe Economy Class am Gang.
Und du?
Ich 1. Reihe First Class. Was aber auch eigentlich in so einem Flugzeug ist, nur der Unterschied, ich habe mehr Beinfreiheit gehabt. Du hättest dich neben mich setzen können, Jan. Du wolltest aber nicht.
Ich hatte schlechtes Gewissen.
Warum?
Der Fluggesellschaft gegenüber und ich mag das nicht. Und außerdem, wenn wir abstürzen, dann können wir ja quasi anhand der Sitznummern und wo wir dann gefunden werden in den Sitzen uns identifizieren. Und ich wollte nicht, dass man mich nicht zuordnen kann, weil ich meinen Sitz nicht eingenommen habe während des Fluges. Weißt du?
Ja, und du kamst gerade von Serdar Somuncu. Du hattest da gerade.
Ich kam von Serdar Somuncu. Also wir haben beide viele Sachen zu erzählen. Ich war bei Serdar Somuncus Sendung in Berlin und ich habe danach auf dem, ich war nur da, weil ich mir eine Reise nach Berlin bezahlen lassen wollte von NTV und habe dann schön danach auf dem Gendarmenmarkt, bin ich über den Weihnachtsmarkt gebummelt, was übrigens eine total geile Idee ist in Berlin. Weißt du, das Ganze, man muss 1 Euro Eintritt bezahlen für den Weihnachtsmarkt und ich habe selten so einen leeren Weihnachtsmarkt gesehen. Niemand da, keine Säufer.
Welcher Weihnachtsmarkt war das?
Auf dem Gendarmenmarkt muss man 1 Euro bezahlen.
Das ist der beste aber. Das ist mein
Lieblingswunderschön. Ja. Ein ganz toller Alleinunterhalter, also wirklich ein Alleinunterhalter, der sah aus wie eine Mischung aus Jamie Cullum und Pete Doherty, der da saß und hat Weihnachtslieder gesungen und war auch echt gar nicht so schlecht für so einen Weihnachtsmarkt-Alleinunterhalter. Und da habe ich mir so einen schönen Lungo geholt, so einen ungarischen Plusserkuchen, bin da schön rübergelaufen und habe richtig die Einsamkeit in Berlin genossen. Es gibt ja nichts Schöneres, als alleine über den Weihnachtsmarkt zu laufen.
Ich habe mich mal richtig besoffen auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt mit einer Freundin und dann hat noch Uli Zelle, der RBB-Moderator Uli Zelle, mit seiner Rock'n'Roll-Band Uli und die grauen Zellen da gespielt und ich war dann irgendwann ganz vorne, 1. Reihe und habe gebrüllt und irgendwann hat er mich gesehen und ich so, Uli, Alter, gib Gas und so und ich war wirklich sternhagelvoll, weil ich trinke ja eigentlich, ich habe so zwei Glühwein mit Schuss. Und wenn man das so um 18 Uhr trinkt, ja, ich weiß, dieser Ruf, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, Olli Schulz trinkt ja, der ist ja immer besoffen und so. Aber da war ich dann wirklich nach 2, 3 Glühweinen mit Schuss richtig voll und habe mich in den Rausch fallen lassen, habe Uli Zelle bejubelt. Ich finde, Weihnachtsmarkt ist eine gute Sache. Einmal war ich mit Klaas auf dem Weihnachtsmarkt, das war die absolute Hölle, weil jeder hat Klaas
erkannt. Ja, weil der andere angehalten wird und so, ne? Ja, wird immer erkannt. Ja.
Aber was ich eigentlich sagen würde...
Entschuldigung, sag mal ganz kurz, nee, was wolltest du sagen?
Zu dieser Flugzeug, wir treffen uns im Flugzeug und damals, als wir uns kennengelernt haben, vor 7 Jahren, Jan, hättest du mal gedacht, dass das dann so medienbusinessmäßig wird? Man trifft sich am Flughafen und dann so, ey, wo kommst du her? Ja, ich komme von der Talkshow und du so, ja, ich muss zur Promo vom Zink, von dem neuen Film. Und dann ist das so, dann ist man so wirklich so, dann habe ich auch da gesessen und gedacht, ja, jetzt ist man so, vor 7 Jahren wollten wir das ganze Feld nochmal aufräumen. Jetzt sind wir Sklaven unserer Zeit geworden.
Establishment. Ja. Aber der Ekel fliegt immer mit. Ich habe extra einen Sitz neben mir freigelassen, damit da der Ekel drauf Platz nimmt. Was bitte?
Da saß doch jemand so ein Dicker neben dir, oder nicht?
Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich zu Serdar Sendung gehe, aber ich habe diese neue Politik, erstmal die neue Offenheit. Man muss ja langsam auch ein bisschen anfangen, über den ganzen Kram zu sprechen, der dieses Jahr passiert ist. Irgendwie muss man dann einen Weg darüber finden.
Aber wolltest du eigentlich nicht mehr darüber reden?
Nein.
Hattest du nicht mal gesagt, du wolltest nicht mehr darüber reden?
Ich wollte nicht darüber reden und ich habe aber geahnt, dass wenn ich bei Serdar eingeladen werde, dass es unweigerlich dazu kommt, dass wir da irgendwie drüber reden. Und es war ganz erstaunlich, weil die Sendung... ich sag mal so, ich habe mir was anderes vorgestellt. Ich dachte, es ist viel ernster. Ja. Ich hatte gar keinen Bock, da so gagmäßig abzuliefern. Und Serdar hat halt so einen nach dem anderen rausgehauen oder versucht, einen rauszuhauen. Und dann saß da noch Dorothee Bär, Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium und so ein Typ vom Zentrum für politische Schönheit. Und Dorothee Bär hat mir eigentlich von Sekunde 1 wahnsinnig leid getan, weil die offenbar ausgesucht wurde als quasi das Hackobjekt, an dem sich alle abarbeiten können, weil die aus der Politik kommen und so.
Aber
und
die geht ja gerne in Talkshows. Ich war auch schon mal mit der bei Stefan Raab in der Talkshow. Also egal, okay, erzähl weiter.
Ich fand das von vornherein so ein ungerechtes Setting, dass es war so klar, warum die da eingeladen war. Und da habe ich gar keinen Bock darauf gehabt, da mitzumachen. Und war dann eher so, habe mich eher zurückgelehnt und habe mal so...
Hey! say you just shake that thing. If you make it bad, man, want to fall in love with you. Boogie down, baby, boogie down, boogie down, let me see your booty down, boogie down, take that body, take that body. If you make it bad, man, want to fall in love with you. Take that body, oh yeah, take that body, take that body, take that body, take that body. If you make it bad, man, want to fall in love with you. Take that body, oh yeah, take that body, take that body.
Ay, hombre, yo voy a cantarles este porro sabanero para que lo baile la morena que yo quiero. Es una morena que me tiene trastornado, por eso este porro se lo he dedicado. ¡Anda! Ay, hombre, yo voy a cantarles este porro sabanero para que lo baile la morena que yo quiero. Es una morena que me tiene trastornado, por eso este porro se lo he dedicado.
Weniger radikal gewesen und geworden, so, also im echten Leben. Jetzt nicht künstlerisch, da bin ich schon, also da mache ich schon gerne mal eine Front auf, aber ich arrangiere mich mit anderen Leuten.
Ich war sehr amüsiert heute über deine, über dieses Facebook-Post mit dem Abmahnen. Das ist wirklich sehr, sehr lustig, muss ich ganz kurz mal sagen.
Ja, muss man auch mal sagen.
Das fand ich wirklich, das ist, ich hatte diese Idee auch schon so oft gehabt, sowas mal zu, also ähnlich, jetzt nicht, wollte ich sagen, dass ich die Idee hatte, aber sowas Ähnliches zu machen. Ich finde das sehr gut umgesetzt, vor allem, weil du dir auch echt, glaube ich, Zeit genommen hast, dass das so sachlich und rüberkommt. Und hast du das eigentlich bei mehreren Leuten geschrieben oder nur bei dem einen,
von dem du es abgedruckt hast? Das Ding ist tatsächlich, ich mache das schon seit einigen Jahren, ehrlich gesagt, dass ich manchmal, wenn ich Lust darauf habe, antworte. Gerade wenn das so Beleidigungen sind oder so, ist das nicht besonders herausfordernd. Und die Leute wissen ja auch nicht, wer da antwortet und ob da überhaupt irgendjemand antwortet. Du merkst total, wie die dann darauf reagieren. Das ist für die einfach ein Impuls. Die wollen das loswerden und denken, das geht dann da so einfach. Und ich muss mir erstmal direkt zu Beginn sagen, total verteidigen, weil einige Leute denken, das ist irgendein Fake oder sowas. Ich hätte mir das ausgedacht. Das stimmt alles 100%. Den Typen gibt es, der ist, ich habe das nur anonymisiert, weil ich nicht will, dass der irgendwie belagert wird von noch größeren Vollidioten, die jetzt irgendwie dem Vollidioten nochmal zeigen möchten, was er für ein Vollidiot ist. Nee, aber das ist wirklich passiert und
es ist einfach so offenbarend, wie der dann halt so.
Und er fängt an mit dem dummes Arschloch und am Ende engagiert er sich auch für einen sozialen Zweck und entschuldigt sich. Weißt du? Innerhalb von einer halben Stunde. Das ist total geil.
Eigentlich ist es immer die eigene Unzufriedenheit. Weißt du, das ist nun mal wirklich auch so. Deswegen kann man natürlich auch cool sein und das gar nicht beachten. Aber es ist natürlich auch ganz schön. Also ich fand es in dem Sinne schön, auch da mal so gar nicht, weil den Typen so bloßstellst, weil man einfach sieht, was da eigentlich gar nichts hinter ist. Dass man gerne mal früher am Stammtisch gepöbelt hat und heute macht man das auf Facebook. Ja, genau. So einfach ist das genau. Nun mal. Und man ist einfach unglücklich ganz oft vielleicht mit seinem eigenen Leben oder manchmal gefällt einem das auch nicht. Es gibt genug Leute, die mich für einen ganz schrecklichen Menschen halten, weil ich mich, weil das irgendwie, genauso wie bei dir. Und das ist so. Und man früher war ich zum Beispiel, habe ganz viel gelästert über erfolgreiche Leute aus Neidgründen, glaube ich auch so. Ja. Ne? Das ist ja, also kann ich mir selber, als vor allem als Musiker, Musiker lästern so über andere Bands ab und so. Und ich merke, dass das nicht mehr der Fall ist, haben wir auch neulich schon mal drüber geredet. Man kann immer noch sagen, was man geil und scheiße findet, aber diese eigenen Befindlichkeiten, die gehen immer mehr weg, das, weil man das auch immer mehr rafft so. Das war sehr schön, sehr offenbarend, das war auf alle Fälle auch sehr lustig.
Ne, und wie du wirklich siehst und auch spürst, wie dem Typen erstmal der Arsch auf Grundeis geht, weil ein Scheiß, es gibt mindestens, ich werde überwacht, Dusch, ich habe davor mal was gelesen, aber dass es mich jetzt trifft, scheiße, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und dann zuerst so der absolute Volltrotteltrick, das einem Freund in die Schuhe schieben, der das Handy genommen hat und der mit dem Handy, was er gerade in die Hand genommen hat, nichts Besseres zu tun hat, als nicht die SMS lesen, nicht die Fotos angucken oder irgendwelche schweinischen SMS an Freunde schreiben, sondern irgendwelche Prominente bei Facebook beleidigen. Ausgerechnet. Und aber dann 2 Sekunden später hat er das Handy auch wieder in der Hand und in dem Moment schreibe ich dann direkt da zurück. Das gibt's doch gar nicht. Also auch wirklich, dass da wirklich, wie, also was für ein schlechter Verbrecher der wäre, weißt du?
Das geilste Argument ist immer, armes Deutschland.
Das hört man so auch. Typisch Deutschland. Was ist nur aus Deutschland geworden?
Ja. Ja, ich müsste mal ganz kurz unterbrechen, Jan, wenn ich dürfte. Warum? Willst du dir mal einen Song wünschen? Ich müsste mal ganz kurz hier nebenan in mein anderes Zimmer, ins YouTube-Zimmer, da ist ein Down. Wünschst du dir mal ganz kurz einen Song?
Bis gleich, ich wünsche mir jetzt einen Song. Du kannst ruhig, vertraue mir ruhig deine, die Playliste an. Gar kein Problem. Olli muss mal kurz aus das Zimmer verlassen. Kann ich verstehen. Wir sind ganz kurz alleine unter uns. Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann. Und jetzt kümmere ich mich mal so richtig um die Fidi und Bumsi Playlist. Denn die muss mal ein bisschen angefüllt werden mit ein paar richtig guten Songs. Also, warte mal. Ich habe zum Beispiel hier, wie wär's denn zum Beispiel mit Wickfield und Saturday Night, würde ich mir wünschen. Wickfield, Saturday Night, Didi na na na, Magic Affair, Omen, fand ich ein super Song. Magic Affair, Omen, soll bitte in die Playlist mit rein noch. Und den Bibo-Song von Olli
Schulz. Halt, stopp sofort, ich habe das alles gehört, stopp sofort. Stopp die Todesfahrt des Jan Böhmermann. Ey, es gibt so viele.
Zu spät.
Doch.
Ich hab's schon gesagt,
wir spulen zurück. Ich hab das nur. Der Kopfhörer ist so laut, ich hab's trotzdem gehört. Wickfield oder so, ne?
Ja. Okay. Nee, gut. Das kommt jetzt alles und wir hören uns gleich wieder.
Nein, das kommt jetzt alles nicht. Jetzt kommt hier was Tiefenpsychologisches. Jetzt kommt. Nee, was hast du denn jetzt, hast du schon 3 Scheiß-Songs gewählt, oder was?
Nein, gute Songs, mit denen ich viel verbinde.
Dieser ersten Samagus und so, ne? Ja,
genau.
Oh Gott, so, okay, wir sind gleich wieder da. Wir machen kurz mal hier so, jetzt kurz, die Songs von Jan Böhmermann hören. Dann wisst ihr, was im Inneren bei ihm los ist.
Genau, riecht wie ein richtig guter Wein aus dem Weingut von Til Schweiger.
Ja, ein Wein, ich habe die meisten sowieso, ich hab ich habe ja eine eigene private, habe ich neulich gesagt, eine eigene private Playlist bei Spotify. Und weißt du was? Wir haben, ich habe inzwischen 7.455 Follower. Und ich glaube, aber die Liste, die Fidi und Bumsi, die hat 100.000 oder so.
Was?
Ja, glaube ich. Oder weiß ich nicht.
Lass uns das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg mieten und eine Partei machen. Und die Leute anstiften zu irgendwas.
Wollen wir beide mal eigentlich. Nee,
worauf hast du Bock?
Ein Abend, wir mieten uns einen der coolsten Clubs in Berlin und machen DJ-Battle Olli Schulz versus Jan Böhmermann. 2 Turntables, wir beide gegeneinander. Ja. Wollen wir das machen?
Das machen wir. Erstmal haben wir einen Weihnachtszirkus noch vor der Brust am 19.
Darüber müssen wir gleich auch noch mal reden. Ach so, aber ja. Nächstes Jahr, DJ, die feinste Tunes. DJ-Battle, feinste Tunes mit Olli und Jan.
Ja, bei dir weinen sie alle und bei mir tanzen sie. So wird das nämlich werden.
Nee, ich kann auch Dance-Tracks auflegen. Ey, das machen wir. Das machen wir. Ja. So, jetzt kurz, wir sind gleich wieder da.
Bis gleich.
Da sind wir schon wieder zurück, Jan.
Hey, back in the game. Und gerade eben ist Clouseau der beste Künstler Deutschlands geworden bei der 1Live Krone, Olli, während du weg warst. Clouseau, den packe ich hier auch nochmal mit seinen geilsten Tracks auf die Fidi und Bumsi Playlist. Den finde ich gut.
Du Max kannst Giesinger, jetzt nicht,
Clouseau,
du kannst
Bosse, Philips Porzell. Einfach schön im Opel Vectra das Fenster runterdrehen und dann ganz laut über den Ring fahren. Im CD-Wechsler, Bosse, Max Giesinger, vielleicht noch was von den Sportfreunden Stiller. Die finde ich richtig cool, wenn Männer Gefühle zeigen. Das ist meine Musik. Alle so die Haare
Aki
nach vorne
gekämmt. Aki Bosse ist ein feiner Kerl, nichts gegen Bosse. Aki Bosse ist ein feiner Kerl.
Nett sind sie alle, sind sie wirklich nett, sind sie. Obwohl Bosse zählt, ich sag mal, okay. Obwohl deine Bosse Steine, meine Steine und so.
Das ist von Peter Fox. Deine Steine, meine Steine, oder?
Nein.
Ich kenne gar nicht so viel.
Kleine, deine Steine, meine.
Ach so, ja.
Und stehe ich hier vor dir und fresse Steine. Kleine, große, kleine, feine, meine. Das ist von Bosse.
Der Aki Bosse ist ein ganz fleißiger Arbeiter. Der bringt fast alle zwei Jahre oder jedes Jahr eine Platte raus. Das ist immer
das mein Opa auch. Mein Opa war das auch. Der hat die ganze Eisenbahn von Hamburg nach Bremen gebaut. Mein Opa war auch ein fleißiger Arbeiter.
Schon
hat auch
verstanden.
Keine Krone für bekommen. So. Ja. Hier, Opa, die Einzelleibkrone.
Gerade eine Mail bekommen. Neuer,
für was?
Neuer Superheld. Hat mir einer geschrieben, die Superhelden gehen weiter. Darkroom Duck. Er hält sich vorwiegend in der Berliner Darkroom-Szene auf und lauert seinen Gegner im
Duck.
Genau, er hält sich vorwiegend in der Berliner Darkroom-Szene auf und lauert seinen Gegnern im Dunkeln auf. Seine Existenz wird von vielen angezweifelt, da ihn noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Hat Phil geschrieben. Fand ich ganz gut.
Darkroom Duck ist nicht schlecht. Darkroom Duck. 2-1 Risiko. Immer auf der Lauer und immer ein bisschen schlauer. Ist das Darkwing Duck? Ich glaube ja.
Du meinst hier so die DuckTales oder so, ne?
Nee,
Darkwing
Duck ist eine Serie, aber ich glaube, Darkwing Duck ist nicht aus dem Disney-Kosmos, sondern das ist so ein Rip-Off, so ein billig nachgemacht. Also, fest und flauschig, in Würde altern ist das Thema heute am Sonntag, 2. Advent.
Hast du Vorbilder, Jan, was das angeht, das in Würde altern? So Leute, wo du sagst, die sind jetzt im gewissen Alter und haben ihre Würde bewahrt oder sind sich irgendwie treu geblieben, finde ich immer schrecklich, den Ausdruck, aber sind irgendwie so gealtert oder wirken auch im Alterungsprozess stilvoll?
Ach, ich finde David Letterman ist der König des Alterns. Also das finde ich wirklich fantastisch, wie der das irgendwie hinbekommen hat. Herzoperation, ein Jahr weg gewesen, wieder zurückgekommen.
Der hatte auch mal mit seiner jungen Assistentin was gehabt. Da war doch auch irgendwie was. Und das hat ihn vielleicht auch jung gehalten, oder?
Ja, das glaube ich auch. Das hinter den Kulissen rumgevögel. Aber ich glaube, es geht gar nicht ums Junghalt. Der ist ja gar nicht jung geblieben. Der hat das 30 Jahre gemacht und ich finde das, weißt du, also wirklich eine meiner absoluten Traumvorstellungen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Jetzt gar nicht so aus narzisstischen Gründen, aber ich finde es einfach eine schöne Idee, im Fernsehen alt zu werden, mit den Leuten alt zu werden. Weißt du, also dass die dann immer noch gucken und dann denken, ach guck mal, der ist aber alt geworden. Und dann gucken sie an sich runter und denken, ja, ich bin auch alt geworden. Sowas.
Scheiße, weißt du? Ja, aber weißt du, doof ist, wenn du 10 Jahre Fernsehabstinent bist und dann wieder auftauchst, dann sagen sie alle, Gott, ist der alt geworden. Du musst also eigentlich am Ball bleiben, weil jetzt darfst du dir keine Pause gönnen. Wenn du jetzt weg bist und in 10 Jahren es wiederkommt, sagen sie alle, ist der alt geworden.
Ja, genau, aber das wird dann nicht passieren. Also wenn dann wirklich regelmäßig im Fernsehen sein und den Alterungsprozess einfach gemeinsam, das auch nicht auffällt, wenn man sich verändert oder sowas. Das einzige Problem, ich finde immer, es gibt ja so einen Moment, wo die Zähne nachlassen. Die Zähne sind ja, weiß ja jeder, sind ja gemacht, ich glaube, für 40 Jahre maximal. Dann war der Mensch eigentlich zum Sterben vorgesehen, aber die Medizin hat Fortschritte gemacht und an den Zähnen sieht man, wie verwelkt der Körper innerlich wirklich ist. Und irgendwann so, Mitte 30, Mitte 40, da geht's dann an die Zähne und da wird dann mal einmal rund erneuert. Und da sieht man dann, dass man älter wird, weißt du? Und dann sieht man auch, an den Zähnen erkennst du auch die Klassenunterschiede immer ganz, ganz drastisch. Oder auch das Verhältnis zum Zahnarzt.
Und was man für Zahnarzt hat. Ich brauche seit Jahren einen Backenzahn, ne? Das ist eine Lücke bei mir. Ich habe einfach keinen Bock auf die Nummer. Ich habe mich dran gewöhnt, ohne diesen Backenzahn zu leben. Aber würdest du dir jetzt noch mal irgendwann so ein komplett weißes Gebiss da in den Kopf reinjagen?
Nein, das meine ich nicht. Aber es gibt ja den Moment, wo die Zähne abgekaut sind und also sieht einfach irgendwann scheiße aus. Also auch jetzt auch außerhalb von Fernsehen. Und ich finde, da bin ich schon. Ich glaube, das wird irgendwann mit 50 oder sowas oder vielleicht auch früher. Ich weiß nicht, wann das soweit ist. Irgendwann denkt man dann so, okay, irgendwas, irgendwie die Zähne sind irgendwie so, weißt du?
Zahnschmerzen sind die Hölle. Zahnschmerzen,
ich hasse nicht, das. Gar nicht Zahnschmerzen, sondern der ästhetische Faktor.
Ja. Und auch so Zähne sind sowieso, also ich bin ungern beim Zahnarzt, aber ich habe immer diesen Wunsch, alles rausreißen, wenn, und dann einmal komplett erneuern, dass du auch, also alle Wurzeln, alles weg, aber gar nicht wegen dem Ästhetischen, dass es dann alles so ein weißes, perfektes Gebiss ist, sondern damit man damit keine Probleme mehr hat. Aber also, dass man einmal in Narkose, alles raus, an alles wieder neu, ohne Schmerzen danach, da würde ich mich, glaube ich, bereit erklären.
Das ist eine ich habe was vor der Brust. Ich hab nächstes Jahr wahrscheinlich Weisheitszahnoperation muss ran. Ich weiß, das ist ja ein bisschen blöd. Wie willst du das denn legen?
Die habe ich alle vier, alle vier auf einmal raus.
Alle raus schon? Ja, auf einmal? Bist du bescheuert, alle?
Vollnarkose, alle vier auf einmal raus. War richtig geil, vor 10 Jahren. Danach dann noch ein paar Tage so Taschen gehabt, so Löcher. Und ich habe zu der Zeit nicht geraucht. Und wenn du nicht rauchst, dann ist dein Zahnfleisch viel gesünder. Das Rauchen ist vor allem fürs Zahnfleisch die Hölle. Das muss man wirklich sagen. Und das wächst, also wenn du aufhörst mit dem Rauchen, habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, dann ist das danach das Zahnfleisch. Du merkst immer, wie gut das auf einmal wieder wird. Das ist, Zahnfleisch ist, und die Zunge auch. Die Zunge ist ja die Leber des Kopfes, Jan. Wusstest du das? Der nimmt die ganzen Giftstoffe auf. Wenn du deine Zunge abschneidest, würde ich sie nicht essen, weil da sind so viele Giftstoffe drin, das ist wirklich eklig.
Ja, ja. Also die Zunge, Leber des Kopfes. Ich weiß, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich muss auf jeden Fall jetzt, ich war wirklich letzten Montag, diese Woche, vor ein paar Tagen beim Zahnarzt. Machst du auch immer Zahnreinigung?
Ja, wenn ich dann mal da bin, dann sagt er immer, oh, dann machen wir gleich nochmal eine Zahnreinigung. Also ich bin so selten beim Zahnarzt, das lohnt
schön,
sich.
Immer schön extra bezahlen, aber immer schön Zahnreinigung machen, lecker. Das dauert immer eine Stunde und danach nochmal einmal kontrollieren. Und es ist wirklich Hiobs-Botschaft, erstmal muss ich was gegen das Knirschen gemacht werden. Ich muss so eine Schiene tragen nachts und jetzt wird es, und die Weisheitszähne müssen raus. Die müssen langsam raus. Ich drücke mich das schon seit 20 Jahren davor.
So eine Beißleiste?
Ja, genau.
Aber das ist zwar gemein,
dass man 3-4 Strafprozesse am Laufen hat, aber das ist nun mal, so ist es, ne?
Also eine Freundin von mir hat einen Typen kennengelernt, den sie sehr interessant fand. Und dann haben sie die erste Nacht zusammen verbracht und sie meinte,
oh Gott, never, auf keinen Fall darfst du das machen.
Und sie hat dann gesagt, auf einmal war alles weg, als er vorm Schlafengehen die Kauleiste sich rein, diese Beißleiste so reingesetzt hat.
Ja, aber das ist genauso.
Das ist gemein,
Das ist natürlich, ein totaler Killer, weil du natürlich, wenn du das reinmachst, signalisierst du ja mit dieser Geste, heute Abend, Baby, läuft gar nichts mehr. Hier ist alles, ich lege mich jetzt ins Bett und möchte jetzt mich umdrehen und schlafen. Vielleicht lese ich noch ein bisschen was, aber ich gehe auf jeden Fall nicht mit meinem Mund näher an deinen Körper ran, weil ich habe hier einen Knirsch.
Ja, aber in der ersten Nacht?
Das ist richtig, ja, natürlich, kann ich voll verstehen.
Da kann man mal drauf verzichten.
Ohne Scheiß, wer macht denn sowas, ehrlich?
Ja, der Typ aber anscheinend.
Aber offensichtlich kein Interesse an der Frau gehabt.
Oh, ich trinke die ganze Zeit
hier.
Was trinkst du? Wasser mit Waldmeister-Extrakt. Weißt du, dieses Waldmeister-Zeug, als Kind gab es das immer in diesen Imbissen, da gab es immer rot und grün. Manche haben das auch noch. Und das mache ich mir jetzt selber zu Hause. Immer nur so einen Hauch, so einen kleinen Hauch, weißt du? Und dann noch Crush-Eis rein, ein super Erfrischungsgetränk.
Ich habe mir eine komplette Schublade in meiner Tiefkühltruhe reserviert für Eis. Eiswürfel. Stichwort in Würde altern. Man wird irgendwann pragmatisch. Auch, dass ich regelmäßig alle Socken, die ich habe, wegschmeiße und dann einfach 50 Paar kaufe und die einzelnen in eine Schublade tue. Ist auch eine pragmatische Lösung, aber du hast immer Socken. Du musst keine Sockenknäule machen, die verlierst. Wenn du einen verlierst, scheißegal. Du hast immer Socken da.
Einfarbig alles, oder? Ja, genau. Ja.
Alles schwarz, immer nur schwarze Socken und immer die gleiche Marke.
Fände ich sehr, sehr gut. Ich habe, was wollte ich denn gerade noch erzählen, was ich noch gemacht habe, was Schlaues? Weiß ich nicht, ich wollte
ja
auch noch.
Fällt dir nichts mehr ein, was du Schlaues gemacht hast diese Woche. Ne? Naja, gut.
Nee, ich habe diese Woche wirklich, ich hänge diese Woche so ein bisschen durch. Ich würde jetzt gerne, das sind die Tage, in denen, ich weiß nicht, ob du so eine Tage kennst, wo man so erstmal in sich zusammenfällt, um sich dann selber neu aufzubauen. Das heißt, in 2-3 Tage apathisch im Bett rumliegen so und dann Serien gucken, Essen staut sich auf, Essensreste, Teller, die so im Bett um einem herumliegen und dann irgendwann merkt man, das reicht jetzt und dann fängt man an, sich wieder aufzubauen. Dann macht man Liegestütze, dann macht man lange Spaziergänge, vielleicht joggt man sogar. Um dann festzustellen, dass die Lunge völlig im Arsch ist. Aber allein diese, also ich fühle mich schon frisch, wenn ich nur Turnschuhe anziehe und 3 Minuten laufe, dann denke ich, besser als gar nicht laufen. Und dann gehe ich noch ein bisschen. Und dann fühle ich mich, das ist so, dass also der Anfang wieder, sich selber aufzubauen. Aber erstmal muss man so richtig zusammenfallen. Hast du noch manchmal die Möglichkeit, richtig zusammenzufallen?
Eigentlich nicht, nee, dafür ist so viel Spannung im Leben. Weißt du, weil du bist ja wachgehalten von
Kindern, Arbeit, Familie, Privates, Berufliches. Also
all die geilen Sachen. Jan, ich wollte hier, wollen wir heute die großen fünf machen?
Oh, warum nicht? Haben wir lange nicht mehr gemacht.
Ja, ich habe hier ein paar Angebote bekommen.
Eins nach Krumm ist zu Ende. Schade. Schade. Eben nochmal.
Habe ich den Superhelden
schon erzählt? Mark Forster finde ich auch gut.
Super Melly.
Austauschbaren Poppern, weißt du, der macht Texte, die gehen richtig tief rein.
Davon gibt es eine ganze Menge an Musik. Wie ist eigentlich das neue Sido-Album? Habe ich noch gar nicht gehört. Das
richtig
goldene
gut,
Album.
Richtig gut, der weiß ich.
Du hast doch Hamdullah dir gewünscht.
Habe ich mir gewünscht, ja.
Ich habe heute beim Spazierengehen Kollega gehört, Boss der Bosse von 2006. Meiner Meinung nach immer noch sein bestes Album. Der hat damals schon alles gemacht, was er Jahre später auch gemacht hat, aber da so konzentriert. Mega Album gewesen. Was für Wortspiel, immer noch. Und der war auch 20 damals, als er das gemacht hat. Auch so ein Typ, der gebrannt hat, sehr ehrgeizig war. Und ich glaube, Ehrgeiz, das hat mal ein Künstler gesagt, Ehrgeiz und Ignoranz in jungem Alter kann einen sehr weit nach vorne treiben. So, dass man erstmal, man will es allen anderen beweisen und zeigen. Später ist das dann scheiße. Hier, pass auf, die großen fünf Tatortkommissare habe ich zur Auswahl. Die großen fünf deutschen Filme, die großen fünf Weihnachtsfilme, die unterschätzten großen fünf Disney-Figuren, die großen fünf Schulfächer. Das finde ich ganz interessant.
Das finde ich super. Das finde ich, die großen fünf Schulfächer. Oh ja, super. Gute Idee.
Okay.
Machen wir.
Ja, auch wenn du dich immer, finde ich auch gut. Auch wenn du dich immer darüber so ein bisschen lustig machst, ja, würde ich jetzt gerne noch mir einen Song wünschen für unsere Playlist und dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ist das okay für dich oder nervt dich das
sehr? Mach das gerne. Dann schreibe ich schon mal die großen fünf hier auf und schau mal ganz kurz, ob ich noch mal kurz meine Umsatzsteuererklärung vom November eben abschicke.
So. Gut. So viel Interesse hast du also an meinen Musikwünschen, finde ich schön. Wir leben uns auseinander. Okay, ich erzähle es jetzt trotzdem. Ich habe es auch schon mal in irgendeiner Radio 1-Sendung, wo ich Musik auswählen durfte, erzählt. Aber diese Platte lohnt es sich anzuhören, von Jim Sullivan. Jim Sullivan war ein Songwriter aus Amerika, Los Angeles hat er gelebt. Und der hatte eine Platte gemacht, die sehr, sehr gut war, zusammen mit der, wie heißt die nochmal, diese The Wrecking Band. Das war die Band, die damals bei allen großen Platten... Gibt's auch eine tolle Doku auf Netflix. In den 60er, 70er Jahren, das war so die Session-Band, die Studio-Band. Die wurden gerufen, wenn irgendein Künstler eine Platte machen wollte. Und die sind einfach so gut eingespielt gewesen, dass die nicht lange brauchten, um einen Song zu kreieren, beziehungsweise den Künstler zu begleiten. Und Jim Sullivan hatte mit der zwei Platten aufgenommen. Es lief aber nicht so richtig gut in seiner Karriere. Die zweite Platte ist wirklich ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Oh, jetzt habe ich das ja schon angemacht. Und die Platte UFO heißt die, glaube ich, sogar. Muss ich gleich nochmal gucken, wie sie genau heißt. Jedenfalls hat der diese Platte aufgenommen. Die Platte handelt von Wüste, von Einsamkeit, von UFOs, von Außerirdischen, die vielleicht kommen und einen irgendwann abholen. Sehr kryptische Texte gewesen. Und trotzdem lief es nicht mit seiner Karriere. Und dann hat er irgendwann angefangen, ja, so Kontakte zu anderen Leuten zu... Er wollte auf alle Fälle... berühmt werden. Es lief nicht so gut. Eines Tages sagte er seiner Frau und seinem kleinen Sohn, ich fahre nach Nashville. Und in Nashville hatte er einen Auftrag, sollte einen Auftritt machen und sollte auch irgendwie einen Produzenten treffen. Er ist alleine mit dem Wagen durch die Wüste gefahren. Und jetzt kommt die tragische Geschichte. Er ist irgendwann in der Wüste spurlos verschwunden. Er ist nie angekommen in Nashville. Man hat seinen Wagen gefunden, aber er selber ist bis heute verschollen. Er ist nie wieder aufgetaucht. Und das Abgefahren ist das genau die zweite Platte von ihm handelt von genau diesen Themen, zu verschwinden, handelt von der Wüste, von Außerirdischen. Es gibt im Internet eine ganz tolle kleine Doku, wo seine Frau und sein Sohn über ihn reden, die heißt The Jim Sullivan Story. Und die Platte heißt UFO, genau, und ist jetzt nochmal neu veröffentlicht worden als Doppelvinyl. Tolle Platte, mega, unglaublich gut produziert, ist aus dem Jahre 1970, glaube ich, ja. Und wir hören jetzt einfach mal den Track UFO von der Platte und jeder, der sich mit dem so ein bisschen auseinandersetzt, wird merken, was für eine verrückte Geschichte das ist. Da ist dieser Songwriter, nimmt diese Platte auf über all diese Sachen, die ihm da in seinem Kopf rumschwirren und dann verschwindet er. Es wird auch nie eine Leiche, nichts entdeckt, er ist bis heute verschollen. Man merkt richtig den Schmerz seiner Frau und seines Sohnes, wo sie, wenn sie jetzt darüber reden. Ich glaube, der Sohn war damals noch sehr, sehr klein. Und das ist eine Platte, die ich in letzter Zeit wieder sehr, sehr häufig höre. UFO von Jim Sullivan packe ich jetzt mal auf die Playlist. Und auch gerne sich mal mit dem Typen auseinandersetzen. Ist eine ganz fabelhafte Platte. So, und dann machen wir vielleicht die großen fünf Schulfächer.
Flauschig. mit Janni und Olli.
Fest und Flauschig ist hier zurück am 4. Dezember bei Spotify, der beste Streaming-Anbieter der Welt eigentlich. Müssen wir nicht sagen, aber finde ich wirklich. Gibt eigentlich.
Man kann auch mal sagen, Spitzenarbeitgeber, oder?
Wirklich, muss man wirklich mal sagen. Also wirklich, Spitzenarbeitgeber ist auch ein Spitzenprogramm. Funktioniert alles. Weißt du, was ich total geil? Ich habe ja dieses Küchenradio, Revo Super Connect, was ich mir vor zwei Jahren schon von meinem Radio 1 Geld gekauft habe, für 300 Euro. Da kann man alles anschließen und da kann man eben auch die Spotify-Playlist mithören. Und das Interessante ist, man kann sogar, ich bin nämlich letztens mit dem Zug gefahren und habe auf meinem Handy im Zug Kilometer entfernt von meinem Zuhause auf Play gedrückt, wollte meine Spotify-Playlist hören, aber es war noch eingestellt, das ausgespielt wird über mein Revo Super Connect Küchenradio, dann habe ich quasi von der Ferne, von hunderte Kilometer entfernt, die Musik bei mir zu Hause angemacht. Und zwar, also selbst Überraschung aller Leute, die bei mir zu Hause waren, zwei rumänische Einbrecherbanden haben dann zu Max Giesinger getanzt und haben sich dann entschieden, mich doch nicht auszurauben und bei mir nicht einzubrechen, weil ich so einen guten Musikgeschmack habe. Vielen Dank, Spotify. So, und wir müssen ganz kurz reden über den 19.12. Es ist noch zwei Wochen hin, dann sehen wir uns im Tempodrom im Zirkus Roncalli.
Ja, ganz kurz noch, da wo du das gerade sagst mit den Einbrechern. Ich war eine Zeit lang, wenn ich manchmal so aggressiv bin, habe ich eine Gewaltfantasie, ja, eine schon ganz lange. Mhm. Und zwar, ich komme nach Hause, super schlecht gelaunt, schließe die Haustür auf und dann ist ein Einbrecher gerade bei mir in der Wohnung. Und dann bin ich ganz cool, schließe die Tür von innen ab und sag, du setz dich jetzt mal dahin. Und dann sitzt er da und muss sich mein ganz... Nee, gar nicht. Und dann erzähle ich dem mal von meinem Leben. Warum, dass das, also hier erzähle ich dem all meine Sorgen, alles Mögliche. Danach muss der noch mit mir irgendwie ein paar YouTube-Videos gucken, kriegt dann auch noch einen Teller Lapskaus und ich mache den aber psychologisch so fertig einfach, weil der so eine Angst hat vor mir auch natürlich, weil ich ganz cool bleibe, weil ich nicht schreie und weil ich den dann irgendwie vielleicht auf einen besseren Weg auch noch bringe. Keine Ahnung, aber diese, oder auch einfach die Gewaltfantasie, dass dich was ist Gewalt, also so Psychospielchen. Der Einbrecher ist da, man denkt, oh Gott, und dann schießt man, sagt, oh, schön, dass ihr da seid. Setzt euch mal hin, Jungs. Würde natürlich nie passieren, aber ich finde das irgendwie wahnsinnig gut. Ich habe auch
mit
noch
so einer Machete in der Hand, weißt du? Mit so einer, also, dass man setzt sie nie ein, aber man wirkt so, man guckt so psychomäßig aus der Wäsche, dass die total Angst haben. Das ist eine gute Idee.
Ja.
So, gucken, jetzt aber ganz kurz mal zum Weihnachtszirkus.
Genau, zu unserer Weihnachtszirkus, genau.
Der Zirkus Roncalli lässt quasi einen Tag ausfallen und wir dürfen an dem Tag in die Manege des echten Zirkus Roncalli im Tempodrom aufgebaut. Es ist schön warm, es ist weihnachtlich, es riecht nach Sägemehl und die Karten waren ausverkauft am letzten Montag innerhalb von 90 Sekunden.
90 Sekunden,
ich glaube, zweieinhalb oder 2000 Karten in 90 Sekunden ausverkauft. Und es ist etwas sehr Unangenehmes passiert, was uns beiden tatsächlich sehr unangenehm ist. Dieser Abend ist ein Charity-Abend. Wir wollen alles, was an Geld überbleibt, spenden, Olli und ich. Die Organisation haben wir ja schon genannt und wir wollen jetzt das auch nicht breit treten. Aber das Doofe ist, dadurch, dass das über offizielle Kartenverkaufskanäle ging, haben sich da irgendwelche Ticket-Buy-Bots und Leute, die Karten bei eBay verkaufen und so, haben sich da reingezeckt. Und die ganzen Fans, die irgendwie da unbedingt hinwollen und sich total darüber freuen, dass wir das machen und wo wir uns ja auch freuen, wenn die alle da hinkommen, die haben, oder viele haben keine Karten mehr bekommen. Und jetzt gibt es Leute, die Karten, ich glaube, für 500 oder 900 Euro schon im Internet angeboten haben, was eine absolute Frechheit ist. Also wirklich, als ich
das
gesehen
habe. Das ist einfach nur Scheiße. Das ist einfach nur Scheiße.
Aber du bist doch, du kennst doch aus mit sowas. Was macht man denn da?
Ich hab meinen Booker, der das ja auch ein bisschen organisiert hat, für uns angerufen. Und die Leute, die das da jetzt machen und damit ein Geschäft machen, die werden vom Anwalt jetzt abgemahnt. Das kann ich schon mal sagen.
Ernsthaft?
Das machen die wirklich, ja. Die werden jetzt, abgemahnt und es ist auch auf den Karten steht drauf, dass kein Verkauf aus zweiter Hand funktionieren, also geschehen darf.
Das
machen die natürlich trotzdem, genau. Ich möchte auch alle Fans von oder also zugeneigten Hörer darum bitten, das nicht, also nicht so eine Tickets zu kaufen, das nicht zu unterstützen. Wenn wir da Tickets über haben, ich will jetzt noch nicht so viel sagen, dann werden wir vielleicht eine Abendkasse einrichten. Das wird sich alles noch jetzt rausstellen.
Aber wir haben keine, Infos. Tickets über. Also du meinst, wenn keiner da kommt oder wie? Oder
wenn da so ein Typ sich 20 Karten bunkert, da sind da 20 Plätze frei. Ich habe keine Ahnung, was jetzt genau vonstatten geht. Philipp Stürer, mein Bocker, guter Typ, wird mich auf dem Laufenden halten. Nächste Sendung gibt es vielleicht mehrere Infos dazu. Allerdings jetzt keine großen Hoffnungen haben. Ich konnte das auch genauso wie du, Jan, nicht einschätzen, wie viele Leute da hinkommen? Dann hätte man sich vielleicht wirklich schon eine größere Location besorgt. Andererseits ist das nun mal auch so eine kleine Schnapsidee von uns, die einfach so spontan entstanden ist, dass ich jetzt nicht irgendwie denke, wir müssten gleich die O2 World oder sowas füllen damit. Weil eins muss man auch mal kurz sagen, bevor jetzt alle denken, die große Weihnachtsshow und so, in erster Linie nehmen wir da unseren neuen Podcast auf, den wir dann noch ausstrahlen werden eine Woche später.
Ja, aber wenn wir auf der Bühne sind, werden wir zu Tieren, Olli, das weißt du doch auch. Das ist auch ganz gut so, das ist auch gar nicht, darf man auch gar nicht so dynamisch, wir dürfen gar nicht so oft auf der Bühne zusammen sein, weil die Energie, das halten die Leute einfach gar nicht aus, langfristig. Deswegen ist es ganz gut, dass wir das dosieren, weißt du? Und das wird schon schön, es kommen tolle Gäste. Wollen wir ein paar Namen schon verraten? Nee, noch nicht, oder?
Nö. Nee,
noch nicht. Aber gute Leute auf jeden Fall, sehr gute Leute kommen. Und ich habe schon mal überlegt, wir haben ja früher öfter mal bei Radio 1 mit Leuten gesprochen und telefoniert, ob wir vielleicht an dem Abend, vielleicht in der zweiten Sendung, so eine Zettelbox einrichten im Foyer, wo Leuten einfach Fragen stellen können und wir Fragen abarbeiten von Leuten. Für eine Folge lang einfach mit den Leuten mal sprechen und dann kann man sich unterhalten. Ist doch vielleicht gar keine schlechte Idee.
Ich glaube sowieso, dass wir irgendwie ein paar vielleicht also Leute aus dem Publikum auf die Bühne holen oder ähnliches. Das ist ja immer, also wir sollten ein bisschen interaktiv sein. Habe ich auch schon überlegt, aber ohne, dass es anstrengend wird. Aber uns wird da noch was einfallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich finde auch, jeder von uns muss ein Kunststück machen. Weil wir sind beide im Zirkus. Kennst du noch Stars in der Manege früher mit Marlene Chanel,
natürlich, oder wie sie hieß? Und da haben richtig fette Leute
Loriot. Das waren Loriot hat Loriot da mit dem Hund. Mit dressierten Pudeln oder so, genau.
Genau.
Mhm. Ja. Und sowas machen wir auch. Also ich habe schon was ausgedacht.
Wirklich?
Ja.
Ich könnte meine alte Nummer aus dem Kinderzirkus Tohuwabohu aus dem Bürgerhaus Fegesack spielen. Da war ich nämlich Clown. Ich war früher im Kinderzirkus. Auch lange, fast 10 Jahre. Und hab da Einradfahren gelernt und Jonglieren und so. Und Kunstradfahren.
Und mit 18 haben sie dich rausgeschmissen.
Jan, nee, du bist jetzt wirklich mit Abstand. Jan, jetzt reicht's langsam. Die Eltern
du bist mit Abstand. Genau, die anderen Kinder sind 12 bis 14 und du bist immer noch hier mit 25.
Ja, genau. Ziemlich genau so war's. Nee, es war glaube ich nicht ganz 10 Jahre, aber es war auf jeden Fall lange Zeit. Und da habe ich viel Zirkussachen gelernt. Innige Verbindung zum Zirkus. Wirklich.
Ich freue mich auf den Abend.
Ich freue mich auch schon auf den Abend. Olli, wir haben die großen 5 angekündigt, die großen 5 Schulfächer. Ich würde es gerne mal mit dir durchziehen, mein Lieber.
Ja, da bin ich, achso, hier ist der Trailer,
Ich habe Polizei, ja. Genau. So.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, yeah, die großen 5 Schulfächer unserer Vergangenheit, beziehungsweise das Leben, die größte Schule ist das Leben und die macht nie Pause, heißt es ja so schön. Ja. Es geht aber um Schulfächer. Ich fange mal an. Ja?
Fang noch mal an. Bock? Platz 5.
Platz 5 von mir ist Biologie gewesen. Biologie hatten wir aber auch eine ganz tolle Lehrerin gehabt, die sehr offen war, die das Thema Sexualität sehr explizit behandelt hat zum Beispiel. Und ich weiß, ihre Frau Behrens,
können wir mal anfassen. Hier, guck mal. Hier, nee, dann schau mal.
Irgendwann hat irgendjemand zu mir gesagt, der Olli, schon damals hing mir immer der halbe Arsch aus der Hose. Ich hatte immer so Hosen, die immer so runterrutschen. Und dann meinte
heute
sie,
ist das Problem, heute gibt's das Problem nicht mehr.
Und dann wollte sich so ein Schüler lustig machen über mich. Und sie stand da, Frau Behrens, und meinte, ja, der Olli und ich, wir ziehen uns manchmal auch komplett die Hosen aus und reiben wir unsere Ärsche aneinander. Und ich dachte so, oh Gott, was erzählt die denn da gerade? Aber es hat die dann gemacht, um den zu schocken. Und die war so sehr offen. Und die hat es hingekriegt. Also es ist ja auch immer, jedes Schulfach hängt ja auch ein bisschen vom Lehrer ab, ne? Aber die hat es hingekriegt, dass ich mich für Biologie interessiert habe. Dass ich das alles, nicht nur die sexuelle Variante, dass ich das ein sehr interessantes Thema fand. Deutlich besser als Physik und Chemie, das gab's ja auch noch. Das war gar nicht mein Ding. Das lag auch am Lehrer, will ich nicht sagen, so ein Typ mit so einer roten Alkoholbirne, der hat mich gehasst vom ersten Augenblick an. Doch, Herr hieß der. Hätte dafür sorgen können, dass ich, es ging eigentlich darum, dass ich nicht, versetzt werde. Und es war so ganz knapp in der 11. Klasse. Und dann eine 4 minus hätte gereicht und er gibt mir eine 5 plus. So eine Sau gewesen, glaube ich. So eine miese Sau gewesen. Also 5 plus, ich so, dann kann man auch filmen. Und auch nur, weil der mich nicht macht. Also, wenn ich das jetzt zurückblickend sehe, ne, und ich habe ihn noch ein Jahr später im Billardsalon getroffen und ich war kurz davor, das war dann meine
habe kurz die überlegt, schwarze ob ich das, auf die Rübe zu hauen.
Ja, irgendwas zu machen, habe ich dann nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz, also Biologie, immer die großen drei hier, Chemie, Physik, Biologie, Biologie auf Platz 5 bei mir, weil das auch so viel so Lebenskunde war. Fand ich gut.
Bei mir auf Platz 5 ist Informatik gewesen. Und zwar nicht, weil das ein besonders interessantes Fach war. Informatik in der Schule in den 90ern war ja eigentlich Programmieren. Das war ja nicht, wir haben nichts gelernt eigentlich, außer Pascal, Turbo Pascal, Basic, Programmiersprachen. Das war damals die Vorstellung von, wir gehen jetzt mit Computern um. Ich weiß nicht, ob es heute anders ist. Das Geile aber war, dass immer wenn der Lehrer sich weggedreht hat, wir hatten damals, ich glaube überall in den 90ern hatten alle Schulen Mac-Rechner, weil Apple hat damals...
Echt?
Apple war, zumindest in Bremen war das so, Apple war damals keine angesagte Hipster-Marke, sondern nur Studenten, Professoren oder Lehrer hatten Apple und die haben irgendwie an unserer Schule einen speziellen Apple-Deal gehabt und da war ein Apple-Computer und das Geile war, man konnte halt, wenn der Lehrer sich weggedreht hat, irgendwelche anderen Sachen machen, irgendwelche Spiele spielen und so. Und das war mir das Schöne an Informatik, gar nicht das Programmieren, das war total langweilig, aber dass man einfach die Gewalt über den Computer hatte. Jeder hatte einen Computer und das war auch Pflichtfach bei uns, das haben wir echt 4 Jahre gehabt und das hat mir immer großen Spaß gemacht. Also das ist auf Platz 5 bei mir.
Mal langsam, das ist der Altersunterschied zwischen uns beiden, weil bei mir wurde gerade Informatik erst eingeführt als Schulfach. Das haben wir aber, da waren wir glaube ich schon in der 7. oder 8. Klasse und das habe ich gar nicht mehr richtig mitbekommen. Bei uns gab es auch noch einen so einen Raum, da waren so Kopfhörer und da musste man sich so Sachen anhören.
Wie heißt der nochmal? Der Sprachraum.
Sprachlabor oder so.
Das Sprachlabor. Ja, das gab es bei uns auch noch. Haben wir aber nie genutzt. Das war eine Generation vor uns. Die älteren Schüler wussten noch, was das war. Aber ich hatte keine
Wir hatten ein Sprachlabor. Das war immer aufregend, weil da durften wir, glaube ich, in der ganzen Schulzeit nur 2-3 Mal rein. Und was da genau gemacht wurde, weiß ich, Gehirnwäsche.
Wir haben alles vergessen, was in dem Raum passiert ist.
Hinterher. Ja, genau. Auf einmal warst du nackt und auf dem Schulhof. Und der Lehrer ging mit einem seligen Grinsen in sein Lehrerzimmer.
Genau.
Ich weiß das nicht mehr ganz genau.
Wenn der Direktor die Nacktpartys in seinem Büro hatte, dann mussten danach alle ins Sprachlabor und danach
mussten wir so, genau. Da war dann auch auf einmal so, diese Rigips-Dinger mit so Löchern oben an der Decke, da kam nur so Dampf raus und alle haben sich gewundert.
Genau. Und man wusste aber nie genau, wofür das Sprachlabor eigentlich da ist. Und irgendwann wurden auch andere Unterrichtsstunden gemacht und diese komischen Telefonhörer und alles, was da so drin war, das wurde dann einfach so ignoriert, dass das da drin war und das waren einfach nur unpraktische Tische dann im Sprachlabor. Wenn man dann irgendwie eine AG hatte, wir treffen uns heute im Sprachlabor. Ich weiß noch, ich habe Niederländisch in dem Raum, am Schulzentrum an der Lärchenstraße war ich in einer 7. bis 10. Klasse, ist mittlerweile eine Oberschule. In Bremen gibt's ja jetzt kein Hauptrealgymnasium mehr, sondern es gibt nur noch Oberschulen und die ganzen Akademiker.
Na, in Bremen gibt's einfach die Bremer Schule. Das ist einfach, also steht außerhalb von allem, weil man...
Das ist wirklich interessant, weil die wollten erst eine Gesamtschule machen, wo alle zusammen lernen, wie in Amerika, bevor man dann irgendwie nochmal Abi macht oder so. Dann haben aber die ganzen Akademiker-Eltern durchgesetzt, nein, aber unser Kind ist hochbegabt, das muss auf jeden Fall auf ein Gymnasium. Jetzt gibt's also eine Schule für die dummen Gymnasiasten, die Hauptschüler und die Realschüler. Und dann gibt's noch nicht für die dummen Gymnasiasten, sondern für die Gymnasiasten, deren Eltern, denen das einfach egal ist, wo die Kinder zur Schule gehen. Oder die ein bisschen Pech haben. Und dann gibt's noch das echte Gymnasium, wo dann quasi die Leute, die Arschlöcher halt hinkommen, wo die Eltern dann sagen, unser Sohn soll aufs Gymnasium, unsere Tochter soll aufs Gymnasium gehen. Und das war damals auf jeden Fall noch ein Schulzentrum mit Hauptreal und die Berufsschüler, vor denen man Angst hatte und so. Das gibt's ja heute alles gar nicht mehr.
Oh ja, Berufsschule nebenan hatte ich auch immer mega Angst. Da waren immer so derbe Kernassis am Start. Auf Platz 4 bei mir, ich weiß nicht, Haushaltskunde hieß das, glaube ich. Kennst du das noch? So, ja. Wo man so kochen und so gemacht hat. Aber es gab für die Jungs gab's eigentlich so ein Fach, wie hieß das, wo man so geschraubt hat und so handwerkliche Sachen gemacht hat?
Werken hieß das.
Werken, aber es hatte bei uns einen anderen Namen. Aber ich war dann in der Haushaltsgruppe, weil man mir vielleicht leicht homoerotische Tendenzen damals nachgesagt hat. Keine Ahnung. Ja. Auf alle
Der Quatsch. Olli muss nähen also, können, später.
da waren die ganzen Mädchen. Da war ich, glaube ich, mit zwei anderen Jungs noch. Und das war dann angenehmes Klima. Und dann hing man mit den tollen Mädchen, die man sowieso ganz gut fand. Da waren nämlich, da wurden alle Klassen, also aus der ganze Jahrgang wurde zusammengelegt. Das war dann immer so gemischt. Und dann gab es so Mädchen aus den Parallelklassen, mit denen man gerne mal Zeit verbracht hat. Deswegen fand ich das ein sehr angenehmes Klima. Und ich habe da eine Menge gelernt. Eine Mehlschwitze zum Beispiel, wenn eine Mehlschwitze macht. Oder
ja, das ehrlich gesagt, das können ja viele Frauen, haben wir öfter schon festgestellt, viele Frauen können ja nicht mal mehr eine Mehlschwitze machen. Ist ja nun mal so. Dass man als Mann dann nicht nur die Regale anschrauben muss, sondern auch die Mehlschwitze herstellen, ist eigentlich wie ein Schlag ins Gesicht der modernen Frau. Aber selbst für euch.
Zum Beispiel, du kannst keine gute Senfsoße ohne Mehlschwitze machen.
Natürlich nicht. Mehlschwitze ist immer eine Basis. Und ich habe letztens wieder Salzgemüse gemacht. Rezept von meiner Oma. Immer im Herbst mache ich fürs ganze nächste Jahr Salzgemüse. Und ich habe auch tatsächlich Fond eingekocht. War auch kürzlich. Aber führt es ein bisschen ab. Mein Platz 4 ist biblische Geschichte. Hatten wir in der 5., 6. Klasse.
Religion hieß das bei uns.
Bei uns ist es biblische Geschichte. Bremen ist ja klassisch sozialdemokratisch. Da hat man es nicht so mit Bibelkunde. Da hat man es biblische Geschichte genannt, weil man Religion einen zu starken Begriff fand. Und ich fand es immer geil. Ich bin Atheist oder Agnostiker immer und war auch nie in der Kirche, nicht getauft und so. Meine Eltern haben mich immer ferngehalten, beziehungsweise mein Vater hat immer gesagt, ja, mit 14 soll er selbst entscheiden, was er machen will. Und mit 14 war natürlich alles viel zu spät. Entweder du musst dein Kind früh indoktrinieren und dem mit dem Rohrstock die ganzen religiösen Regeln reinpeitschen oder du kannst es gleich bleiben lassen. Und biblische Geschichte fand ich aber trotzdem toll, als weil es immer so eine Art Märchenstunde war. Und ich habe das auch wirklich wie Märchenstunde aufgefasst und fand diese Geschichten einfach immer interessant. Es ist immer einer gestorben, war immer eine Pest oder irgendwie eine Seuche. Dahingerafft moralische Geschichten, fand ich immer irgendwie spannend und hatte noch einen guten Lehrer. Und es gab sogar einmal eine Stunde, wo wir Musik gehört haben und die Augen zumachen sollten und mit geschlossenen Augen unser liebstes Motiv aus dem Schuljahr biblische Geschichte malen soll. Mit geschlossenen Augen, zu laufender Musik. War, glaube ich, mehr so Experimentalpädagogik, schwarze Pädagogik, aber hat funktioniert. Danach mussten wir dann Sprachlabor.
Echt, ja, und alles wieder vergessen. Ich glaube, ganz am Ende meiner Schulzeit haben sie mich nochmal ins Sprachlabor gesteckt. Und ist wenig geblieben.
Auf Platz 3 war. Nein, nicht ins Sprachlabor. Über einer flog übers Kuckucksnest.
Nein!
Weißt du, wieder der einer ins Sprachlabor getragen wieder. Ist wieder einer ins Sprachlabor.
Pass auf, sonst kommt's ins
Sprachlabor.
Ob das noch gibt in der Schule? Ich war neulich an der Schule. Auf Platz 3 bei mir, ich mach mal weiter. Auf Platz 3 bei mir, Englisch. Ganz einfach Englisch gewesen. Fand ich super.
Yes, that's good.
War total international. Unsere Lehrerin war cool. Ich hatte eine super Lehrerin, die habe ich damals wirklich, da habe ich mal einen Witz gebracht im Unterricht und die hat sich in die Hose gepisst. Das ist übrigens kein Witz. Die ist aus dem Unterricht rausgelaufen und wiedergekommen. Und hatte dann gesagt, sie ist Wasser da übers Bein gelaufen. Ich bin mir 100% sicher, dass ich glaube, ich habe es ja wirklich gekriegt. Meine Englischlehrerin hat sich mal in die Hose gepisst. Alle anderen haben mir wohlwollend auf die Schulter geklopft für meinen guten Gag, an den ich mich leider nicht mehr erinnern kann. Wirklich.
Wie hieß die nochmal? Ich kam Klassenraum raus und kam mit einer neuen Hose zurück.
Nee, die kam mit der gleichen Hose. Ich meinte so, ja, das ist so doof, dieses Waschbecken hier und so. Ich glaube, egal, das wollen wir jetzt auch nicht, aber ja. Ich war mir sicher, das war lange Zeit, wurde da noch drüber geredet. Englisch einfach, gutes Fach gewesen. Ich hatte immer Probleme mit ich hatte damals eine feste Klammer gehabt. Ich musste ja auch in der Schulzeit, weil ich ein fliehendes Kinn habe, eine Münze im Unterricht zwischen die Lippen nehmen. Das hat mir mein völlig bescheuerter Kieferchirurg gesagt. Damit das Kinn automatisch nach vorne geht. Was für ein Quatsch.
Das ist eine Scheiße.
Ohne
Scheiß, ohnehin sind Kieferorthopäden, finde ich, die Quacksalber der 90er Jahre. Der wirklich die größte Scheiße. Mein Kieferorthopäde, ich habe eine Zahnspange gehabt 5 Jahre lang und ich habe am Ende, hat dann gesagt, tolle Therapie, hat wunderbar funktioniert und ich habe einfach nur bei der Endkontrolle den Unterkiefer nach vorne geschoben. Das war alles. Das war der Grund. Hat überhaupt gar nichts gebracht. Ich hatte so eine Klammer, die musste man nachts reinmachen und da hatte man so ein komisches Spaddelgestell hinten auf dem Hinterkopf, damit das irgendwas zog dann die Zähne irgendwie nach vorne mit so Gummibändern und so. Wirklich wie so einem merkwürdigen Aus einem Stummfilm aus den 30ern. Schrecklich. Und das ganze Therapie beendet, indem ich am Ende meinen Unterkiefer bei der Kontrolle nach vorne geschoben habe. Und dann hat er reingeguckt und gesagt, ja, ist ja toll geworden. Und dann habe ich den Unterkiefer wieder zurückgemacht und dann bin ich da so rausgelaufen. Hat nichts verändert, gar nichts. Größte gar Scheiße nichts, ne? Überhaupt.
Finde ich auch. Und dann außerdem wird dir als Kind gesagt, du hast ein fliehendes Kinn, ja, das ist nicht gut und so. Und dann ist das halt so. Und ich war dann so, die ersten Dates, glaube ich, mit Mädchen, habe ich mir eine halbe Stunde vorher vorm Spiegel gestellt und so die Kieferhaltung so geübt, dass das so ein bisschen nach vorne geht und dann so geredet auch. Aber es ist nach einer halben Stunde habe ich es vergessen und dann war der Kiefer wieder weiter hinten. Aber man hat dann wirklich so geübt, dass der Kiefer, weil das ja, ja angeblich schlimm ist.
Das fällt mir, jetzt fällt mir das mal auf, was für ein Quatsch, da so Kinder mit so irgendwelchen ästhetischen Vorstellungen zu konfrontieren, wie das zu sein hat. Was für ein Bums, ehrlich gesagt. Mal ohne Scheiß. Voll. Stell dir mal vor, sagt dir irgendein Arzt dann, ihr Kind hat aber ein komisches Gebiss. Was ist denn das für eine Scheiße? Ist halt so. Kannst du nicht sagen, weißt du, kannst du auf der einen Seite sagen, ja, man muss irgendwie alles tolerieren, wie das Kind eben so ist, aber das Gebiss, da muss er jetzt erstmal 5 Jahre lang hier schön, wenn das irgendwie schwierig, also muss, wenn du Schäden nimmst oder so, oder die Knochen abgenagt werden oder sowas, dann kann man ja was machen, aber aus ästhetischen Gründen, da so ein Kind so ein Ding in und dann auch diese Termine, wo man immer gesagt bekommen hat, wie das Scheiße das aussieht und so. Aber mal ohne Scheiß, das fällt mir jetzt mal auf, wie grausam Kieferorthopäden eigentlich sind.
Es gibt auch heute noch, aber ich will, das wäre jetzt zu persönlich, es gibt auch heute noch an den Schulen so Sachen, wo ich so denke, muss man dem Kind das schon sagen in der ersten oder zweiten Klasse? Kann man das Kind bitte erstmal, also nicht nur jetzt, also so generell, ja, es hat Konzentrationsprobleme oder so, auch bei anderen Eltern so, wenn ich das mit den Kindern mitkriege, kann man das Kind vielleicht in den ersten 2 Jahren der Schulzeit noch ein bisschen in Ruhe lassen? Kann man da noch ein bisschen mit warten? Das ist 6 Jahre alt, wenn es in die Schule kommt. Ich meine, man wird mit 6 Jahren in die Schule gelassen. Und da finde ich es irgendwie wichtig, dass das Kind erstmal da ankommt und glücklich ist. Aber das ist jetzt auch wieder, das können wir nächstes Mal über Schulsystem, wenn wir mal wieder darüber reden.
Ist ein gutes
auf Platz 2. Achso, genau.
Mein Platz 3 muss, glaube ich, noch. Oder habe ich schon Platz
3? Oh, entschuldige.
Habe ich schon Platz 3?
Nee. Zu? Hat er schon Platz 3?
Ich habe, glaube ich, schon Platz 3. Das war, glaube ich, mein Platz 3. Ist, glaube ich, jetzt dein... Was? Achso, das ist mein Platz 2, Latein. Ich hatte Latein zwischen der 7. und 10. Klasse. Stimmt gar nicht, 7. und 12. Klasse hatte ich Latein und Latein zwischen der 7. und 10., das war wirklich eine Insel des Glücks, weil Latein wirklich, das macht echt Spaß irgendwie, weil das, also eine ganz abstrakte Sprache, spricht, weiß auch keiner, wie es ausgesprochen wird und es war eher so der Spaß von Semantik, also du musst einfach nur Satzbau und Grammatik, das ist eigentlich das Hauptding von Latein und Vokabeln lernen. Aber wir hatten einen wahnsinnig guten Lehrer, eben das Modell, streng aber gerecht und der auch so leichte Tendenzen hatte, gerne mal einen Schüler, der ihm irgendwie unangenehm auffällt, weil er asozial rüberkommt, mal so vor laufenden Kameras, hätte ich was gesagt, vor der ganzen Mannschaft zu mobben und runterzumachen, weil er den scheiße fand. aber nicht die Art von Scheiße, so ein kleiner Schwächling, sondern der hat es dann eher so, das ist wahrscheinlich auch wieder so typisch Bremen, auf den Sohn des örtlichen Lions Club Vorsitzenden oder sowas abgesehen, der da irgendwie im einzigen Nobelhotel seine Ausbildung dann später gemacht hat. Weißt du, diese Typen, wo ich immer schon nicht verstanden habe, warum die in der 7. Klasse schon mit in der Jungen Union abhängen. Weißt du,
auch mit dem Aktenkoffer in die Schule gekommen sind.
Ja, genau. Die haben sich dann immer von diesem Alt 68er mal schöne Schelle eingefangen. Das war immer echt lustig. Und das wurde auch echt körperlich dann oft. Und das fand ich immer, war eine sehr schöne Zeit. Ich glaube, der Lehrer war sogar mit einer Schülerin zusammen und so. Das waren ohnehin die geilsten Lehrer. Ich glaube, oder 2 oder 3 Lehrer in meiner Schullaufbahn. Haben sie am Ende dann, kam dann raus, waren mit einer Schülerin zusammen, waren dann schon, ging auf die 50 zu und haben sich schön aus dem Abi-Jagen so eine 18-Jährige gekrallt und sind immer durchgebrannt. Aber warum nicht?
Ich bin aufs Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium gekommen nach der 10. Klasse. Ich war vorhin in der Gesamtschule und da hatte mein Klassenlehrer auch seine, die gerade Abi gemacht hatte, glaube ich. Also der war auch zusammen mit seiner Schülerin. Das fand ich merkwürdig, sehr befremdlich. Das war auch ganz offiziell, das wussten auch alle. Der hat da jetzt kein Geheimnis draus gemacht. Alle wussten das. Ich fand das sehr, sehr merkwürdig damals. Ich konnte das irgendwie...
Es ist übrigens ein echtes Problem bei Lehrern. Und wusstest du, dass Sting darüber auch mal einen Song geschrieben hat?
Don't stand so close to me.
Genau, Sting, auch gelernter Lehrer und
Young teachers, the subject of schoolgirl's fantasy. So fängt das Song an.
Und das ist für ihn nach einer wahren Geschichte und ist ihm wirklich passiert, von Schülerinnen angebaggert werden und natürlich darfst du es halt nicht und es ist offenbar ein reales Problem. Klar, warum auch nicht? Übrigens glaube ich auch andersrum. Also ich glaube schon, wenn du da irgendwie so als 28-jährige Lehrerin frisch von der Uni dann da irgendwie so Testosteron geladene 19-Jährige hast du irgendwie, die nur darauf aus sind, in der WhatsApp-Gruppe zu erzählen, dass sie die Lehrerin gebumst haben. Also
ich aber andererseits, weiß ich nicht, ob man da auch, also bei man, also bei aller Geilheit, wie viel Kontrolle auch der, also man ist ja immer noch ein denkendes Wesen. Keine Frage, keine Ahnung. Schwieriges Thema. Auf Platz 2, ja, jetzt schnell weitermachen, bevor ich noch den Namen des Klassenlehrers sage. Darstellendes Spiel. Theatergruppe.
Mega. Ah, super.
Ja, ich würde stimmt. fast, ich hätte, Musik ist bei mir nicht bei den Top 5 dabei, weil ich muss sagen, wir hatten einen grauenhaften Musikunterricht gehabt. Da wurde nur Xylophon gespielt. Das war, oder man hatte die Moldau oder so mal angehört. Also darstellendes Spiel, jedes Jahr irgendwie in der Pausenhalle Theaterstück. Ich habe natürlich immer extreme Rollen gehabt, entweder so einen verrückten, wahnsinnigen oder so, aber ich bin voll aufgegangen drin. Hat mir mega Spaß gemacht. Darstellendes Spiel war genau das Richtige für mich. Die Zuhörer kriegen gerade mit, Chemie, Mathe, alles nicht mein Ding gewesen. So, ne? Also mit, das war, habe ich alles irgendwann, bei der 8., nach der 8. Klasse habe ich das nicht mehr begriffen richtig, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe aber auch nie daraus, also jetzt gerade, also dass ich darunter leide, weil es sollte, oder hast du darunter gelitten? Welche Fächer warst du am schlechtesten, Jan?
Am schlechtesten war ich, glaube ich, in Mathe. Ganz tragische Geschichte. Bis zur 10. Klasse hatte ich eine 1 in Mathe, auch wirklich immer eine 1, sehr gut. Und als ich dann in die Schule gewechselt habe, in der 11. Klasse, ein neuer Lehrer, von einer 1 auf eine 6. Und zwar innerhalb
mit ganz anderen Ansprüchen, ne? Wahrscheinlich.
Der Lehrer war einfach ein unfassbar beschissener Lehrer, der, glaube ich, immer noch im Amt ist, deswegen darf ich seinen Namen nicht sagen. Und alle Leute, die auf der Schule sind, auf der ich bin, wissen, wer es ist. Und ich habe schon von so vielen Leuten E-Mails bekommen. Sag mal, hattest du damals auch den und den Lehrer? Ja, hatte ich auch. Ja, Mensch, ach krass, ist der immer noch so scheiße. Es ist einfach ein Riesenproblem, wenn du einen beschissenen Lehrer hast. Da werden Generationen von Schülern versaut und dann wird das fachmalig gemacht. Genauso, wie es andersrum wirklich inspirierend ist, wenn du einen guten Lehrer hast, der Bock darauf hat, sich zu engagieren, irgendwie, dann kannst du als Lehrer, kannst du so viel geile Sachen machen als Lehrer und Leuten echt was mitgeben oder denen eben einfach Mathe in meinem Fall komplett versauen. Und ich schwöre dir, es liegt am fucking Lehrer. Es liegt am Lehrer.
Oft liegt es daran, ja, stimmt. Hattest du auch einen cholerischen Lehrer in der Schule? Wir hatten unseren Mathelehrer.
Der hat
den Schlüsselbund, so einen fetten Schlüsselbund, durch den Klassenraum Pulle geworfen. Krass, echt. Boah.
Genau. Also wirklich beinhart. Und es muss, glaube ich, ein wahnsinnig anstrengender Beruf sein, weil ich glaube, Kinder Jugendliche nagen die einfach an den Nerven. Aber das war so einer, der merkte, seine pädagogischen Fähigkeiten sind begrenzt in Mathematik und er zieht den Stoff einfach durch und wenn die Schüler nicht mitkommen, ist das deren Problem. Und wenn dann irgendwie, ne, also das war so die Grundeinstellung. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Das kannst du nicht machen. Das kannst du als Lehrer, ist wirklich auch gefährlich. Weißt du, also ich wette, im Raum Bremen-Nord, ich wette, also tausende Schüler, sie haben einfach keinen Bock auf Mathematik wegen diesem einen Lehrer. Es ist so. Es ist so. Was bei dir auf Platz
1?
Mein Platz 2. Ich muss noch meinen Platz 2.
Ja, genau.
Mein Platz 2 ist Wirtschaftskunde. Das war bei uns ein Spezialfach an der Schule. Das war mein Leistungsfach. Ich hatte Leistungsfach Englisch und Wirtschaft.
Ja, hatten wir, glaube ich, auch.
Und das war die Spezialität meiner Schule in meiner Oberstufe gewesen. Und das war wirklich spannend und das fand ich wirklich toll, mal so Grundzüge zu lernen, wie Wirtschaft funktioniert und was das eigentlich ist. Ist ja eher so eine Pseudowissenschaft, aber die Mechanismen verstehen zu lernen. Und den Satz irgendwie aus der ersten Stunde, das Ziel eines jeden Unternehmens ist Gewinnmaximierung, schallt mir immer noch in den Ohren und alles, wenn ich dann so Berliner Start-ups sehe, die irgendwie mit die emotionale Produkte anbieten, Manufaktur mit Füßen geschnitzt und so, und da steckt ganz viel Gefühl drin, wo ich immer denke, ja, aber der wichtigste Satz, erstmal, du machst das deswegen, auch so unromantisch das ist, du musst damit Geld verdienen, ansonsten bringt das alles überhaupt nichts, die ganze Scheiße. Und das ist, das hat mich tatsächlich, hat mir sehr viel, auch immer sehr gute, auch wirklich sehr gute Lehrer, also zwei sehr gute Lehrer,
ja, es gibt aber auch Fächer, die sind, glaube ich, prädestiniert für Arschlochlehrer. Keine Ahnung. Aber Mathe zum Beispiel, da sind die Lehrer sehr streng und haben auch so einen Anspruch drauf, entweder du raffst es oder du bist ja falsch. So, ne? Also
ja,
ich hatte jedenfalls immer
genau.
Sehr strenge Mathelehrer gehabt. So. Und die haben dann irgendwann auch so mit abschätzigem Blick so, ja, ich glaube, das wird nichts mehr mit dir. So nach dem Motto. Das ist mies, wenn dir ein Lehrer das Gefühl gibt, dass du das alles nicht kannst.
Ja, wenn man ganz ehrlich mit unserer Biografie oder mit dem, wie wir so sind, ne, dass man überhaupt in dieser Schule sich wiedergefunden hat, so im Nachhinein, das ist mir erst im Nachhinein geblüht, was das für ein Gefühl war, was ich all die Jahre hatte, dass irgendwas ist anders. Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie ist das hier zwar schön und so, aber was soll das eigentlich? Und es gibt einfach Leute, die vielleicht einfach auch nicht
ganz dazu bestimmt viele Leute. Leute, die sehen sich zurück in ihre Schulzeit und sagen, das war die schönste Zeit ihres Lebens oder so. Oder ich will wieder in die Schule. Kenne ich ganz, also einige, ja.
Also, im Nachhinein bin ich total froh, das überstanden zu haben. Es war jetzt nicht schrecklich oder sowas, aber die Erkenntnis, dass das Leben danach erst richtig losgeht und dass man danach einfach alles machen kann und dass man nicht, Weil die Schule gibt einem so Richtlinien an die Hand, die man aber oder so Leitsätze an die Hand. Und ich finde es total befreiend, wenn man sich von diesen Dingern auch wieder lösen kann und merkt, dass das eben nicht die ultimative Wahrheit ist, wenn man die Dinge für sich selber entdeckt. Dann wird es eigentlich erst richtig spannend. Also ich finde, dass
und dass auch nicht alles von so einer Dringlichkeit ist, wie es in der Schule halt erzählt wird, was natürlich wichtig ist. Genau. Andererseits auch viele Sachen, die gut geholfen haben. Mein Platz 1, total langweilig, aber es war immer mein Lieblingsfach, Deutsch. Ich habe das geliebt.
Es wäre auch mein Platz 1 gewesen.
Ja, dann ist es unter beider Platz 1. Ich habe es geliebt, ich fand's super. Ich hatte eine tolle Lehrerin, meine Klassenlehrerin Frau Senf, die war übrigens auch bei meinem Zimmerfrei-Auftritt im Publikum, ist extra hingefahren. Die hatte da so ein, ich hatte sowieso zwei ganz tolle Klassenlehrer, die das, was ich konnte, gefördert haben. Wir hatten eine Schülerfernsehen, das wurde in der Pausenhalle gemacht. Herr Garde hat mich immer als Moderator eingesetzt, weil er meinte, du musst labern, das kannst du am besten. Und Deutsch war ich immer
aber
gut.
Ohne Scheiß, ganz kurz mal, Olli. Aber das ist einfach, wenn ein Lehrer hast, der sowas zu dir sagt und dir das gesagt. Das stimmt ja auch. Das ist völlig richtig erkannt. Ist einfach.
In der siebten Klasse, weiß ich sagen, meine beiden Klassenlehrer, ich hätte echt Pech haben können, aber meine beiden Klassenlehrer, die haben gesehen, ich bin für manche Sachen nicht zu gebrauchen, aber die haben auch gesehen, dass ich manche Sachen sehr gut kann und haben das gefördert und haben, das waren zwei richtig gute Leute und ich bin auch ganz glücklich drüber. Ich habe die beide wieder getroffen und den habe ich sehr viel zu verdanken, weil also vor allem Herrn Garde, der mich immer hat moderieren lassen von der Kamera und wir haben so Berichte gemacht. Das wurde immer in der Kamera. Es gibt ein paar Ausschnitte zu gucken, falls das jemand interessiert, auch bei Zimmerfrei, glaube ich, oder Olli Schulz 1985, keine Ahnung. Und da sitze ich dann so 12 Jahre alt und ich hatte schon total Bock, das zu machen. Der hat das wirklich erkannt in mir, muss man sagen. Na gut, also Deutsch ist das beste Fach. Man hat eine Menge gelernt, man hat tolle Bücher gelesen auch. Also wir hatten auch eine sehr geschmackssichere Lehrerin, Hermann Hesse oder sowas gelesen, also generell sehr viel gute Sachen gelesen. Dürrenmatt hat mich damals umgehauen. Das war das Einzige, wo ich dann angefangen habe, wenn ich noch kurz sagen darf, wo ich dann privat, also so außerhalb der Schulzeit angefangen habe, mehrere Bücher zu lesen oder Sachen, die mich interessiert haben. Weil mich das, weil ich das dann toll fand, was die mir so näher gebracht hat.
Und Deutsch war auch immer das Fach, wo über alles andere gesprochen wurde, was so in der Welt los ist. Das war bei uns immer, ich hatte auch ganz tolle Deutschlehrer, immer sehr stabile Typen und Deutsch ist eh so ein Fach, war ein Laberfach, war ich auch immer gut drin, also auch immer gut bis sehr gut. Und das war vor allem deswegen toll, weil ich neben Literatur und neben auch so ein bisschen Literaturgeschichte und du hast dann ja auch was über die Hintergründe der Bücher erfahren und in welchem zeitlichen Zusammenhang die erschienen sind und warum die deswegen bedeutend sind und warum wir die besprechen. Und ich fand es immer auch toll, dass eigentlich in Deutsch immer auch darüber geredet wurde, was in der Welt so los war. Also die Deutschlehrer waren immer die Augen am weitesten auf hatten für alles, was so passierte. Und es war immer auch so ein bisschen Ethik mit dabei und immer auch ein bisschen, es wurde immer auch politisch geredet. Später dann Politik, das war dann fast schon zu speziell.
Gedichte auswendig lernen mussten wir auch. Und das fand ich auch super. Ich konnte sehr gut auswendig lernen.
Das mussten wir jetzt nicht so Gedichte auswendig lernen. Aber Deutsch war immer so das Fach, das Wohlfühlfach. Und ich habe mich auch immer sehr, und das ist auch eines der Fächer, wo, glaube ich, am meisten Stunden sind. Deutsch, Englisch, Mathe waren immer viele Stunden die Woche, drei oder vier Stunden Deutsch haben wir, glaube ich, die
und
Woche.
Und Deutschland ist einfach auch ein geiles Land, weißt du, wie viel Deutsch und so. Deutschland ist einfach auch ein geiles Ding. Ja. Warum ich Deutsch als
Fach einfach, nicht, kann Deutsch, man nur mal sagen, kann man stolz
weil ich, sein. Weil ich Deutschland geil finde, weil ich Deutsch als Fach
Deutschland.
So, dann mache ich mal den Abbinder kurz.
Ja, mach mal.
Die großen Fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Ey yo, ey yo, 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 yo. Was war das denn?
Das ist unsere Musik zum Abschied.
Hey Leute, das war Fest und Flauschig am 4.12.2016. Ich hoffe, wir sehen uns alle am 19.12.
Ich hatte mir vorgenommen, ganz kurz.
Was hattest du dir vorgenommen? Erzähl doch mal.
Kein Pimmelwitz heute zu erzählen, der Scampi-Witz letzte Woche. Haben wir hingekriegt. Ich wollte heute nichts Krasses machen. Mir war so nach Harmonie. Das werden vielleicht einige auch schade finden, die dann wollen, dass man was macht. Aber ist halt auch mal so, ne? Ich wollte heute Harmonie in diesen... Das war halt ein grauer Tag. Heute wurde es um 14.30 Uhr dunkel, Jan. Du gehst raus um... Bei dir nicht in Köln? Ist es irgendwie länger hell als hier in Berlin?
Nee. Weil der Kölner, wenn es ihm so dunkel ist, macht er Flutlicht an. Oder Solarium.
Ja. Das ist aber wirklich krass. Wer jetzt zu lange schläft, ne, der verpasst die wichtigsten Stunden, Vitamin D-Mangel und so weiter und so fort. Ja, ja. Ich glaube, ich bin gerade dabei, meinen Schlafrhythmus so hinzudeichseln, dass ich um 5.30 Uhr aufwache. Auch noch bevor hier irgendwas passiert, damit ich die Sonne so gut wie möglich mitkriege. Sonst werden die Sendungen hier bald sehr, sehr depressiv. Und dann werden wir am 19.12. wirklich mit Tränen in den Augen auf die Bühne kommen. Wir müssen aufpassen, dass wir ein bisschen Sonne abkriegen, Jan. Du vielleicht nicht, oder? Weißt du nicht, glaube ich. Ja.
Und mit diesem Satz entlassen wir Sie in die Woche, meine Damen und Herren. Das
mega war Satz gewesen.
Ja, das ist aber, muss ja nicht immer tiefschürfend sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und nochmal an alle Leute, die bei eBay Kleinanzeigen massenhaft Karten für sehr viel Geld für unseren Weihnachtszirkus verkaufen wollen. Das ist kein Scheiß. Unsere weißrussische Anwalt-Armada ist auf dem Weg zu euch und mahnt euch das Arschwasser aus der Hose. Und wenn ihr da vor der Halle steht und irgendwelchen 15-Jährigen für 500 Euro die Karten andrehen wollt, dann kommt unser Kötter-Security, Olli und Jan-Team, und schlägt euch zusammen und nehmt euch die Karten weg. So ganz einfach. Und die
1000 Mark, André, der kann das für uns regeln. Wollen wir den eigentlich einladen? 1000 Mark, André?
Das ist eine gute Idee. 1000 Mark, André. Ja. Der war ja nur beim Kohlessen mit dabei. Der sollte, dem tut so ein bisschen Öffentlichkeit ganz gut.
Ja, der hat ja eine Facebook-Präsenz. Genau. Hier, ein Satz noch, den ich gelesen habe neulich. Leute, die sich gerne unantastbar geben, sind meistens ziemlich abgegriffen.
Schlecht.
Haben Sie einen schönen Sonntag noch oder Montag. Vielleicht sitzen Sie jetzt gerade in der Bahn, hören diesen Podcast und Ihnen gegenüber sitzt irgend so ein Freak und Sie denken sich, ein Glück, dass ich Olli und Jan auf den Ohren habe oder so ähnlich. Weil ich höre immer, dass die Leute es in der Bahn hören und dann lachen sie und andere gucken sie an.
Und stellen Sie mal vor, der Freak, der gegen Ihnen gegenüber sitzt und jetzt so komisch grinst. Vielleicht grinst er deswegen nicht, weil er ein Freak ist, sondern weil er auch Olli und Jan auf dem Ohr hat. Ist das nicht was, was Sie vielleicht verbindet? Küssen Sie sich doch mal.
Und jetzt stehen Sie beide, stehen Sie beide auf und tanzen einen Tango durch den 182er vom Eidelstedter Platz Richtung Osterstraße.
Oder vielleicht sogar die 99 vom Bahnhof Fegesack. Einmal schön hinten rum, Lärchenstraße, an der Schule aussteigen und dann wieder zurück zum Bahnhof Fegesack. Liebe Grüße nach Eidelstedt und nach Fegesack und sonst überall raus in die Welt. Auch in die Antarktis, falls uns da jemand hört. Bis bald, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.